Schwanger werden, aber nicht ohne Folsäure. Das ist der Titel eines Informationsflyers des BfR, also das Bundesamt für Risikobewertung, der die Wichtigkeit der Folsäureeinnahme bei Kinderwunsch betont. Und genau um das Thema geht es bei uns heute. Und ich habe eine ganz tolle Podcast-Partnerin mit dabei, und zwar Dr. Riesmann. Sie ist die erste Vorsitzende des Arbeitskreises für Folsäure und sie leitet das einzige deutschlandweite Fehlbildungsmonitoring in Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Tausend Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Und ich würde mich einmal wahnsinnig freuen, wenn Sie sich noch einmal selbst vorstellen.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Sie haben schon gesagt, dass ich das Fehlbildungsregister in Sachsen-Anhalt leite und ich bin von Hintergrund Kinderärztin und habe mich schon relativ früh auch mit Fehlbildungen beschäftigt in diesem Gebiet der Kinderheilkunde. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich die Fehlbildungsepidemiologie im Besonderen auch im Wissenschaftlichen weiterverfolgt habe.
Dann würde ich jetzt auch gleich mal zu unserem heutigen Thema kommen, und zwar um den Folsäure-Guide, alles, was man vor der Schwangerschaft wissen sollte. Und da ist ja eine Sache, die ploppt da eben immer wieder auf, wie schon gerade eben gesagt, die Folsäure. Warum ist es denn jetzt gerade beim Thema Schwangerschaft so wichtig?
Ja, die Folsäure ist ja auch ein, also der synonyme Begriff ist Vitamin B9. Und das spielt in der Zellteilung im Organismus eine ganz besondere Rolle. Also es ist die Grundlage für die DNA-Synthese, die genetische Information, die jede Zelle enthält. Und das ist natürlich von besonderer Bedeutung in der Schwangerschaft. Da wächst ja ein neuer Organismus ran, der eben für die Entwicklung des Embryos oder des Ungeborenen ganz wichtig, ganz viele neue Zellen braucht. Und für diese Zellteilung ist eben dieses Vitamin B9, Folsäure, Folat ganz wichtig. Und wir haben in Studien, das ist schon über 20 Jahre her, nachweisen können, dass das Risiko für eine besondere Gruppe von Fehlbildungen, die sogenannten Neuralrohrdefekte, da gehört die Erkrankung der Spina bifida dazu, ein offener Rücken im Volksmund genannt, also die Anlage des zentralen Nervensystems und des Rückenmarks, die da geschädigt sein kann. Und da weiß man genau, dass da eben die Folsäure das Risiko, dass so ein Defekt beim Ungeborenen entsteht, dass das dadurch reduziert werden kann.
Ich habe da im Zuge meines letzten Frauenarzttermins tatsächlich auch ein bisschen mehr recherchiert, was Folsäure angeht. Und Folsäure ist ja nicht gleich Folsäure. Sie haben es ja auch gerade schon gesagt. Folat, Folsäure, B9, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Welche Formen gibt es denn jetzt alles und welche sollte man da eigentlich anwenden?
Also der Begriff Vitamin B9 ist wirklich identisch synonym für das Folat zu benutzen. Das Folat ist sozusagen die natürlich vorkommende Folsäure. Und im Körper wird die umgewandelt, dieses Folat aus den Pflanzen, aus der Nahrung, die wir aufnehmen, in Methyltetrahydrofolat. Das hört sich schon wieder kompliziert und sehr chemisch an, aber das ist nur sozusagen, der Körper muss das auch nochmal umwandeln. Und die Folsäure, von der wir in der Regel sprechen, ist eigentlich die synthetische Form. Das ist eine synthetisch hergestellte Variante des Folats, die eben in angereicherten Lebensmitteln oder Supplementen verfügbar ist. Und diese Folsäure hat den super Vorteil, deswegen hat man das gemacht, dass sie besser bioverfügbar ist. Also sie zerfällt nicht so schnell unter Lichteinwirkung. Sie ist haltbarer. Also nur mal so eine Größenordnung im natürlichen Folat des Lebensmittels, was wir aufnehmen, wird der Körper nur ca. 50% des Folats verwenden können, während bei synthetischer Folsäure über eben Supplemente oder auch Medikamente bis 90% resorbiert werden können. Allerdings muss man sagen, eben der Körper muss diese Folsäure oder auch das Folat erst aktivieren. Und da braucht er sozusagen mehrere Schritte für die Folsäure als für das Folat. Und um diese wirksame, biologisch im Körper wirksame Form des, also der chemische Begriff Methyltetrahydrofolat ist halt für jemanden, der sich nicht speziell damit beschäftigt, schon ziemlich kompliziert. Deswegen benutzen wir oft den Begriff Folsäure, synonym auch mit Folat, aber das ist chemisch nicht ganz richtig.
Okay, dann komme ich nämlich gleich zu der nächsten Frage. Und zwar habe ich nämlich dann herausgefunden gehabt, dass synthetische Folsäure eigentlich, und das widerspricht ja jetzt das, was Sie gesagt haben, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, eigentlich besser aufgenommen werden könnte als das natürliche Folat, nenne ich es jetzt mal. Andererseits habe ich eben gehört, dass, und vielleicht ist das auch ein synthetisches Folat oder Folsäure, 5-MTHF am besten aufgenommen wird.
Das 5-MTHF ist in der Tat dieses Methyltetrahydrofolat viel näher. Also da braucht der Körper, also es gibt Menschen, die haben eine besondere, sage ich mal, Stoffwechselform oder Enzymform, die andere wieder nicht haben, und die können diese Umwandlung von Folat oder auch Folsäure prozentual schlechter, also die brauchen einfach viel länger und viel größere Mengen an Folsäure und Folat, um dann dieses MTHF herzustellen. Und um diesen in unseren europäischen Regionen sehr verbreiteten Stoffwechseltyp auch eine Chance zu geben, kann man eben auch dieses 5-MTHF aufnehmen. Nein, wenn, dann habe ich mich vielleicht da nicht konkret genug ausgedrückt. Das ist die biologisch oder kommt dieser biologisch wirksamen Form im Körper am nächsten.
Aber ist das dann rein theoretisch auch eine synthetische Folsäure?
Nein. Also dadurch, dass sie im Körper und als biologische Form vorkommt, ist sie eben nicht synthetisch. Die Folsäure, die synthetische Form, kommt tatsächlich sozusagen nur als synthetisches Produkt vor. Das kommt, würde unser Körper sozusagen von sich aus nicht bilden, sondern der macht aus dieser synthetischen Form Folsäure dann über Folat, über MTHF sozusagen diese biologisch notwendige Form.
Okay. Und wie schaut es dann bei der Dosierung aus? Also erstmal Dosierung, synthetische Folsäure oder jetzt als Alternative das 5-MTHF. Müsste man synthetische Folsäure dann, also bräuchte man dann eine höhere Menge?
Ja, und die Empfehlung, die medizinischen Fachgesellschaften in nicht nur in Deutschland, Europa und weltweit rausgeben, die orientiert sich eben an dieser synthetischen Folsäure, oder ganz früher hat man das sogar Folsäureeinheiten genannt. Und da ist es ganz deutlich, dass halt unter der Schwangerschaft die logische Konsequenz, ja, wenn wir viel mehr Zellen produzieren müssen, weil da ein Organismus heranwächst, brauchen wir halt auch viel mehr die Grundlage für diese DNA-Synthese. Und da ist in der Schwangerschaft dann also ein zusätzlicher Bedarf von Folsäure von 400 Mikrogramm. Das ist jetzt auch wieder so eine Zahl, aber das ist ja in den meisten Supplementen und Medikamenten dann auch berücksichtigt, die wir zusätzlich brauchen zu einer ohnehin ausgewogenen, gesunden Ernährung. Und da ist die Studien, die man gemacht hat, kann man ganz deutlich zeigen, damit es eben dann auch schon gleich am Anfang der Schwangerschaft zur Verfügung steht, wird empfohlen, auch 4 Wochen vor Eintritt der Schwangerschaft, am besten, wenn Schwangerschaft sogar geplant wird, eben bei Kinderwunsch bereits damit anzufangen, damit es auch vollständig im ersten Trimester zur Verfügung steht. Denn dieser besagte Schutz ist eben ganz am Anfang auch besonders wichtig, weil, kann man sich ja vorstellen, dass gerade am Anfang die Organsysteme, die Organe angelegt werden.
Und wie sieht es dann nach der Schwangerschaft aus?
Ja, wie sieht es nach der Schwangerschaft aus? Eine gesunde Ernährung endet ja hoffentlich eben nicht mit der Schwangerschaft, sondern ganz klar, in der Stillzeit ist es auch wichtig. Wir können ja als Kinderärzte nichts Besseres empfehlen, als das Kind dann möglichst 4 bis 6 Monate zu stillen, und auch in der Stillzeit sind es eben nicht nur die ausgewogene Ernährung, sondern auch die zusätzliche Folsäure-Supplementierung, dort auch mit mindestens 400 bis 500 Mikrogramm Folsäure, die empfohlen wird.
Okay, also ich fasse jetzt noch einmal kurz zusammen. Sind jetzt durchgehend 400 Mikrogramm empfohlen, also quasi ab dem Zeitpunkt Kinderwunsch, Schwangerschaft und danach?
Ja, das okay. Einzige, wo wir noch eine Unterscheidung machen, ist, wenn zum Beispiel eine ungeplante Schwangerschaft, da hat man hochgerechnet, aber das ist sozusagen, hat noch keinen Eingang in diese Empfehlung der medizinischen Fachgesellschaften genommen, weil die natürlich von dem Ideal ausgehen, wir haben eine Schwangerschaft, von der wir wissen, wann sie eintritt. Und bei ungeplanter Schwangerschaft muss man aber sagen, dass derzeitig empfohlen wird, dann eine sofortige Einnahme von 800 Mikrogramm, also eigentlich das Doppelte von dem, was man sonst sagt, und dann innerhalb des Trimesters, also dann des ersten Trimesters, des ersten Drittels der Schwangerschaft, dann diese 800 Mikrogramm Folsäure beizubehalten.
Okay. Ist es denn sinnvoll, da erstmal ein Blutbild zu machen, oder gilt diese empfohlene Dosis tatsächlich pauschal?
Diese empfohlene Dosis ist auch hinsichtlich Sicherheit pauschal empfohlen, aber natürlich würde immer ein Blutbild Sinn machen, wenn ich zu einer besonderen Risikogruppe gehöre. Gerade im die Frauen in Deutschland werden immer später schwanger und im Alter, wo sie halt schwanger werden können, nehmen eben dann auch chronische Erkrankungen zu. Und das würde auch besonders so eine Risikogruppe, die schlechter Mikronährstoffe aus dem Darm aufnimmt, sind Frauen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder auch einer Zöliakie, also einer Glutenunverträglichkeit, da würde sich das unabhängig davon empfehlen. Oder wenn anamnestisch besonders, also schon öfter Fehlgeburten aufgetreten sind, dann sollte man, denke ich, da auch nochmal extra gucken. Oder eine besondere Kostform, also gerade bei veganer Ernährung, da gibt es ja andere Mikronährstoffe, die da auch noch relevant sind. Dann sollte man doch auch eine Blutbildkontrolle vorschalten. Ansonsten ist es pauschal die 400 Mikrogramm, die empfohlen sind.
Ich habe jetzt tatsächlich noch eine Frage bezüglich der Dosierung. Und zwar diese 400 Mikrogramm, die sind ausgelegt auf die synthetische Folsäure, richtig?
Ja.
Und wie schaut es dann aus mit der Supplementierung von dem 5-MTHF? Ich muss es immer so aussprechen, weil ich werde auf gar keinen Fall den normalen Namen aussprechen können wahrscheinlich. Ist da dieselbe Dosierung empfohlen oder dann weniger?
Da ist es sogar so, dass es von den Fachgesellschaften derzeitig keine sichere Empfehlung gibt. Aber dort ist sozusagen die Anreicherung mit dem MTHF so konzipiert, dass das dann auf die 400 Mikrogramm Folsäure zurückgerechnet wird in den gängigen Präparaten, die und in der Schwangerschaft zur Prävention empfohlen werden.
Okay, und dann eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das handelt sich tatsächlich bei den Folsäuren um Markenfolsäure. Und zwar bin ich auf Quadrifolic und Metafolin gestoßen. Was ist denn von den beiden Formen das Bessere? Gibt es da was Besseres oder ist es auch eher abhängig dann von einem individuell, welches man besser verstoffwechseln kann?
Ja, das ist die Besonderheit, dass man leider sagen muss, dass die Menschen mit unterschiedlichen Stoffwechselbesonderheiten, also wir nennen das Enzymaktivitäten, das ist schon wirklich sehr spezielle Biochemie, die haben keinen Krankheitswert für den einzelnen Menschen und das kann man sonst sehr gut ausgleichen, aber gerade in diesen Hochbelastungssituationen einer Schwangerschaft kann es eben dann für die Aufnahme der Vitamine relevant werden und darum gibt es eben für Menschen, die diese besondere Stoffwechselkonstellation haben, dann das Metafolin, was neu empfohlen wird, gerade bei dieser besonderen Form dann lieber zu supplementieren, weil die das dann schneller aufschließen können.
Und kann man eigentlich oder ist es möglich, Folsäure zu überdosieren? Weil ich sehe ganz oft auch Präparate, wo dann 800 Mikrogramm drin sind. Und ich bin dann immer so, ehrlicherweise, ich bin eher Typ vorsichtig und nehme mal das, was so empfohlen wird, und es wird ja eigentlich meistens dieses 400 Mikrogramm empfohlen, ist es eigentlich dann egal, wenn man mehr nimmt, oder sollte man da trotzdem ein bisschen drauf achten?
Also wir kennen keine Komplikationen oder Probleme bei Überdosierung. Das Schöne ist, das ist ja, Vitamin B9 ist ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, wasserlösliche Vitamine kann man glücklicherweise nicht überdosieren. Der Körper würde überschüssigen Anteil immer wieder mit sozusagen der Nierenfunktion, mit der Flüssigkeit, die den Körper verlässt, ausscheiden. Aber trotzdem empfehlen wir ja deswegen halt die 400 Mikrogramm, weil wir sagen, okay, wir wissen nicht, wenn wir das zusätzlich, wenn Sie das als Supplement oder Tabletten zusätzlich zu sich nehmen, gehen wir halt immer noch davon aus, dass Sie sich auch möglicherweise besonders in der Schwangerschaft gesund ernähren und sowieso eher Nahrungsmitteln den Vorzug geben, die vitaminreich sind, wo sie dann eben auch wieder zusätzlich Folsäure aufnehmen. Und deswegen gibt es eben ein Upper Limit, und auch mit den 800 Mikrogramm pro Tag. Ich hatte Ihnen ja gesagt, das ist so eine Empfehlung, wenn eine ungeplante Schwangerschaft und eine schnelle Aufdosierung der Folsäure, Sie merken, ich nehme das auch schon synonym in den Mund, dann ist eben auch 800 Mikrogramm noch in dem Bereich, damit man nicht über den, das, der Begriff ist, das Upper Limit, sozusagen die höchste mögliche Tagesdosis kommt, um noch immer in einem sicheren Bereich zu sein. Und das ist sozusagen in vielen Szenarien und Studien auch untersucht. Vom Bundesministerium für Risikobewertung gibt es da gute Argumente zu zeigen, dass wir bei Supplementierung bis 800 Mikrogramm da in keinem Bereich kommen. Aber es gibt auch keine bekannte Überdosierungserkrankung oder Nebenwirkung. Doch, trotzdem sagen wir, über einen bestimmten Bereich wissen wir eben nicht, was passieren kann. Und deswegen sind wir da vorsichtig.
Okay. Und weil Sie jetzt schon das Thema mit der gesunden Ernährung angesprochen haben, in welchen Lebensmitteln ist denn Folsäure besonders enthalten?
Das ist ganz wichtig. Ja, wir wollen jetzt nicht, dass die Schwangeren sich von Tabletten oder so ernähren, sondern die Grundlage sind eben die natürlichen Vitamine, die vorkommen, auch das natürliche B9-Vitamin, und das ist in allem grünen Blattgemüse. So Lieblingssachen, Spinat, Grünkohl, Hülsenfrüchte, Eier, sowas, da kommt sozusagen Folat natürlicherweise vor. Und dann sind wir eben auch schon wieder dabei, dass dieses grüne Blattgemüse ja manchmal auch eine Weile auch im Bioladen, wenn Sie sich zum Bioladen bewegen, um das möglichst vitaminreich noch frisch zu haben, liegt es eine Weile. Und dann wird eben auch das in natürlichen Pflanzen vorkommende Vitamin abgebaut, und sie haben eben vielleicht den Gehalt nicht so hoch, wie sie sich das wünschen würden.
Wäre es denn rein theoretisch möglich, die empfohlene Tagesdosis auch mittels ausgewogener Ernährung zu erreichen?
Das ist halt schwierig. Sie müssen halt dann so große Mengen zu sich nehmen, dass sie dann schon wieder mit ihrer Darmfunktion und der Verdauung Probleme bekommen. Und gerade in der Schwangerschaft ist es ja eher tricky. Also sie schaffen, wenn sie das über die natürliche gesunde Ernährung machen wollen, nicht in diese Bereiche zu kommen, die sie eben, die sind ja leicht höher bei dem erhöhten Bedarf in der Schwangerschaft, als sie es sonst ohne Schwangerschaft schaffen würden. Also es sind schon Supplemente notwendig, um die in der Schwangerschaft empfohlenen 800 Mikrogramm Gesamtfolatanteil am Tag zu schaffen. Und da ist sozusagen immer die Basis die gesunde Ernährung, die wir annehmen, und dann das Supplement on top.
Okay. Und jetzt mal unabhängig von Schwangerschaft, wäre es eigentlich empfehlenswert, dass jeder Folsäure supplementiert?
Also wir haben gesehen in den Verzehrstudien, die es für Deutschland gibt, dass die durchschnittliche Zufuhr in Deutschland so ungefähr 200 Mikrogramm am Tag ist. Und eigentlich die Erwachsenen so circa 300 Mikrogramm am Tag als Bedarf haben. Das heißt, wir sind ziemlich dicht dran und wir würden denken, also aus medizinischer Sicht ist eine generelle Supplementierung erstmal nicht notwendig, aber wir sind ja, wenn wir über Schwangerschaft sprechen, auch in einem Bereich, wo ich dann auch die Frauen im gebärfähigen Alter, sagt man so als Begriff in der Medizin, aber das betrifft ja nicht nur die Frauen mit Kinderwunsch, sondern einfach auch die Frauen in einem Alter, wo sie auch vielleicht ungeplant schwanger werden könnten, für die würde das möglicherweise Sinn machen. Und besonders, hatte ich am Anfang schon mal gesagt, Menschen mit einem besonderen Risikoprofil, die also mit einer veganen Ernährung, die müssen sowieso gucken, dass sie Mikronährstoffe ausreichend aufnehmen, bestimmte Mikronährstoffe wie B12 supplementieren und da könnte auch Folsäure zugehören. Aber besonders auch mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung, die eben auch bei den Mikronährstoffen oft ein Defizit, also einen Mangel haben. In der Therapie bestimmter Medikamente, die man zum Beispiel in der Rheumatherapie einsetzt, wie Methotrexat oder so, da weiß man, da substituiert man auch heute schon Folsäure dann. Aber das ist dann unter der Anleitung des Arztes notwendig. Also generell für jemanden, der, wir nennen das ja die mediterrane Mischkost, wer das schafft, da sich gut zu ernähren und keine weiteren Risikofaktoren hat, keine generelle Supplementierung notwendig.
Okay, dann habe ich jetzt noch eine, also erstmal danke für diese ganzen Antworten, die Sie geliefert haben. Für mich war da auch ein kompletter Aha-Effekt drin, weil ich tatsächlich, selbst wenn man, also wenn man anfängt selber zu recherchieren, kommt man dann doch auch mit Google und ChatGPT nicht an die richtigen Antworten. Da braucht es dann doch immer einen Experten. Deswegen danke schon mal dafür. Und ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage, und zwar, welche Maßnahmen könnten Sie sich denn vorstellen, damit das Thema rund um Folsäure noch besser in der Gesellschaft ankommt? Und ich habe da noch so einen kleinen Funfact vorab. Ich bin schon immer auf Folsäure eigentlich gepolt. Ich habe mich noch nie so intensiv damit beschäftigt, aber ich wusste immer, Folsäure ist sehr, sehr wichtig, weil meine Mama mir immer die Geschichte von Rapunzel erzählt hat, und da ist ja die Mutter von Rapunzel, ist ja schwanger und lässt den Mann immer den Feldsalat von der bösen Hexe klauen. Meine Mom hat mir da damals schon gesagt, ja, dieser Feldsalat ist interessant für diese schwangere Frau, weil es eben Folsäure enthält.
Ach, das ist ein Zeichen, dass sie doch jung sind. Würde ich sagen, sehr schön. Ja, ich mit der Geschichte konnte ich noch nicht aufwachsen. Ich bin schon zu alt. Aber es ist schön, wenn man das über so positive Bilder präsentieren und verankern kann. Sehr schön. Da hat doch schon was geklappt. Und das ist ein wichtiges, das wäre so mein erstes, diese Aufklärungskampagnen und das mit positiven Sachen. Also wir haben es tatsächlich schon mal versucht, in die Schule zu bringen, so um möglichst früh. Aber das ist dann trotzdem schwierig, weil die meisten jungen Mädchen da noch nicht an Familienbildung und Kinderwunsch denken. Das ist dann noch so weit weg. Und in den gynäkologischen Praxen, wenn wir die als Schwerpunkt, Sie haben das am Anfang genannt, da gibt es auch viel Informationsmaterial. Aber das Schöne ist ja, dass eine Schwangerschaft sowas Natürliches ist. Da brauche ich nicht vorher einen Arzt oder irgendwas. Also es geht einfach so. Und dann sind wir da einfach in einem Bereich, wo die Information halt wieder sehr an dem Bildungsgrad hängt, dass ich mich selber informiere. Und das macht es dann schwierig. Das ist dann eben auch ein Risiko für diese angeborenen Fehlbildungen, wenn Mütter aus irgendeinem Grund keinen Zugang zu dieser Information oder keinen ausreichenden Zugang zu der Information haben. Also das wäre sowas in öffentlichen Medien auch barrierefrei, so barrierefrei wie möglich, darüber aufklären. Und als Kinderarzt muss ich sagen, auch positiv darüber aufklären, dies als Chance zu wiederzugeben. Das wäre sowas, was an allererster Stelle steht. Dann diskutieren wir gerade darüber, ist denn eine Kostenübernahme, die bisher ja nicht erfolgt von den gesetzlichen Krankenkassen, wäre die denn eine Barriere für manche, die Folsäurepräparate sind ja wirklich in sehr unterschiedlichen Preissegmenten zur Verfügung. Also so die einfachsten, die Sie auch in der Drogerie kriegen, die kosten jetzt nicht viel, aber sind noch ein zusätzliches, belasten vielleicht die Kasse einer jungen Frau dann eben doch zusätzlich. Und hoffentlich ist es kein Grund, das deswegen nicht zu machen. Aber das wäre sowas, wo wir gerade gucken, ob das noch eine Stellschraube wäre. Und eine ganz große Diskussion wäre ja, dass wir dann in Nord-, Südamerika, Afrika zum Teil, werden ja Grundnahrungsmittel mit Folsäure angereichert. Die Briten sind diejenigen, die das jetzt sozusagen in Europa als allererste machen wollen. Aber es gibt halt oder gab da halt auch politisch bisher nicht den Willen dazu, so weit zu gehen, dass eben die gesamte Bevölkerung ein Folsäure angereichertes Mehl oder so zu sich nimmt, damit wir den Ausgangswert, den die Frauen dann auch bei ungeplanter Schwangerschaft haben, im Blut, dass wir den erhöhen. Aber wie gesagt, das Mehl- oder Salzanreicherung mit Folsäure. Salzanreicherung mit Folsäure gibt es im freiwilligen Bereich. Das kann man als Verbraucher ja auswählen. Aber eine generelle Anreicherung von Grundnahrungsmitteln gibt es in Europa, in Deutschland eben nicht.
Ich finde vor allem auch den Punkt der Kostenübernahme von der Krankenkasse ziemlich interessant, weil wenn man, ich kriege das auch bei Freundinnen mit, wenn es um Kinderwunsch geht, dann sind da dann doch schon viele Sachen, auf die man achten möchte. Und ich glaube, es endet ja nicht bei Folsäure, beziehungsweise fängt da ja auch nicht drauf dort an. Aber ich glaube, so immer die meisten Sachen, die genannt werden, sind Folsäure und Jod.
Genau, glaub, und das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ich stehe jetzt hier oder sitze in Wirklichkeit und versuche, eine Lanze für die Folsäure zu brechen. Aber das ist ja nur ein Mikronährstoff. Und Sie haben das Jod schon mal ganz wichtig genannt. Und wir haben Vitamin B12, wenn vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung eine Rolle spielt. Es gibt da schon einiges. Und da würde ich auch dann schon sagen, für jeden, den das interessiert, die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt aber die routinemäßige Beratung bei Kinderwunsch beim Gynäkologen. Also wenn wirklich da Bedarf ist, gibt es halt die Möglichkeit, auch schon im Vorfeld eine Beratung, eine wenn nötig auch Untersuchung in Anspruch zu nehmen. Und das wird ja auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
Das finde ich super. Das ist ein guter Tipp. Ja, sehr schön. Ich bedanke mich nochmals. Es war sehr aufschlussreich, vor allem sehr hilfreich, wenn man sich dann auch mal auf eine Sache konzentrieren kann, in dem Sinne jetzt Folsäure, um da auch mal ein bisschen herauszufinden, was brauche ich, was ist Unfug. Ich dachte ja bisher, dass synthetische Folsäure nicht so das große Wahre ist, aber am Ende des Tages berechnet sich alles an der synthetischen Folsäure mit dem 400 Mikrogramm, was ich sehr spannend fand und nicht wusste und mich auch ein bisschen aufatmen lässt, denn ich habe mir jetzt vor kurzem ein Präparat gekauft, das ziemlich teuer war und synthetische Folsäure ist und ich habe mich dann kurzzeitig geärgert, nachdem ich gelesen habe, dass ein anderes besser wäre zu supplementieren. Aber auf jeden Fall großes Danke an ihn. Jetzt habe ich auch noch einen kurzen Sprachfehler. Auf jeden Fall großes Danke. Und ich würde Ihnen ganz gerne die Abschlussworte noch überlassen, wenn Sie möchten.
Na, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen und gefragt haben. Und Folsäure bleibt einfach ein Schlüsselnährstoff, von dem wir, da gibt es halt wirklich gute, wir nennen das, wenn eine Studie sehr gut ist, auch wirklich kontrollierte Studien drüber, die Folsäure als Präzedenzfall auch als sehr kostengünstige Prävention, also Vorbeugung von angeborenen Fehlbildungen und da besonders diese Gruppe der Neuralrohrdefekte und im Volksmund als Krankheitsbild ist da der offene Rücken, die Spina bifida bekannt. Und durch diese gezielte Maßnahme können eben Versorgungslücken, die wir bei der sonst gesunden Ernährung eben trotzdem haben, geschlossen werden. Und am Ende, unser Ziel ist, dass eben die Gesundheit von Mutter und Kind nachhaltig verbessert werden kann. Und dieses Kann ist eben dieses Freiwillige und die Information, die wir hoffen, Ihnen hier heute auch mit weiterhin geben zu können. Und ja, die Folsäure kostengünstig ist sozusagen schon die Grundlage. Es muss nicht die anderen Präparate sein. Ja, vielen Dank, dass Sie mich zu Wort kommen lassen haben.
Sehr schön. Und dann für alle, die zugehört haben, danke, dass ihr dabei wart. Ihr findet auch noch weitere Infos in den Shownotes, vor allem auch den Link zur Website vom Arbeitskreis Folsäure. Und da gibt es auch ganz viele Informationen und sogar auch Rezepte.
Vielen Dank.